Liebe Gemeinde, was ist uns unsere Bibel letztlich wert? Was empfinden Sie, wenn Sie Ihre Bibel so in der Hand halten? Ich meine jetzt gar nicht mit Goldschmuckrand oder so, sondern so mehr die Sache selbst. Was bedeutet uns das, wenn wir hier Sonntag für Sonntag gründlich die Bibel miteinander lesen? Zum Jahresbeginn, vielleicht haben Sie es gehört, hat eine Kirche in Oldenburg angekündigt, man wolle keinen Gottesdienst mehr feiern, so mit Bibel und so. Das sei ja oldschool. Nein, man wolle lieber jetzt statt dem Vormittag abends eine Talkrunde anbieten mit Gästen aus Politik und Kultur, also B-Promis statt Bibel. Angenommen, man würde Ihnen für einen Monat Ihre Bibel wegnehmen, wäre das schlimm? Können wir das nachvollziehen, wenn aus kommunistischen Ländern berichtet wird, dass Familien heimlich mit der Hand ganze Kapitel abgeschrieben haben, weil es keine Bibel zu kaufen gab, weil es verboten war? Können wir das nachvollziehen, dass Inhaftierte in ihren Zellen heimlich diese eine kleine zerschlissene Bibel weitergegeben haben von Zelle zu Zelle, damit jeder mal lesen durfte? Auch auf die Gefahr hin, damit erwischt zu werden. Man stelle sich vor, mit der Bibellektüre erwischt zu werden und dafür dann vielleicht Prügel und Folter auf sich zu nehmen. Würden wir uns auch die Mühe machen, wie jener Christ in Vietnam, der englische Missionare durch sein Land begleitete, der ihre Predigten für seine Landsleute übersetzte. Und als es herauskam, und das ist wirklich gut belegt, das ist nicht einfach nur eine Story, da steckten sie diesen Bruder Yen ins Gefängnis und begannen eine systematische Gehirnwäsche, mit viel seelischem Druck, mit den Schriften von Marx und Engels, mehr als anderthalb Jahre lang schwere geistige Folter. Und er erzählte, sie brachten mich schließlich dazu, Gott zu leugnen. Monat um Monat, nach über eineinhalb Jahren schwerer geistiger Folter, sagte ich, in Ordnung, ich werde nicht mehr an Gott glauben, ich werde leugnen, dass Gott überhaupt existiert und ich werde morgen, wenn ich aufwache, zum ersten Mal seit Jahren nicht mehr beten. Und er betete nicht am nächsten Morgen. Und dann passiert es noch am selben Tag. An jedem Tag sorgte der Kommandant dafür, dass ich die Toiletten putze in jenem Gefängnis. Der Gestank war entsetzlich. Ich konnte es kaum aushalten. Und als ich jene Toiletten im Gefängnis putzte, da habe ich in den Abfallkorb geschaut. Und ich sah da Papier, wo menschliche Exkremente drauf waren. Entschuldigung, dass ich das so erzähle, aber es war eben so. Und ich leerte das Papier in einen Sack, als ich aus dem Augenwinkel sah, dass eines der Blätter auf Englisch geschrieben war. Und ich hatte schon so lange Zeit kein Englisch mehr gelesen. Ich sah mich um, aber niemand beobachtete mich. Und so befreite ich das Papier von all dem Schmutz und steckte es in meine Hosentasche. Ich ging zurück in meinen Schlafraum und wartete, bis alle meine Zimmerkollegen schliefen. Und versteckt unter dem Moskitonetz mit einer Taschenlampe schaute ich mir dann dieses Stück Papier an und oben rechts stand drauf Römerbrief Kapitel 8, Text aus der Bibel. Und dann fing er an zu lesen. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alles zum Besten dienen muss. Denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Was wollen wir nun hierzu sagen? Ist Gott für uns? Wer kann dann gegen uns sein? Und wer will uns verdammen? Christus ist hier, der gestorben ist, ja vielmehr, der auch auferweckt ist, der zu Rechten Gottes ist und uns vertritt. Wer will uns scheiden von der Liebe Christi? Trübsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger? Und er las und sagte, die Tränen liefen mein Gesicht herunter. Ich ging auf die Knie und sagte, Herr, du lässt mich nicht mal 24 Stunden aus deiner Reichweite. Gott hatte sehr schnell wieder zu ihm gesprochen und am nächsten Tag ging er dann zum Kommandanten und sagte, wäre es möglich, dass ich die Toiletten jetzt jeden Tag putze? Und seine Erwartung wurde nicht enttäuscht, er fand noch mehr Römerbrief dort auf der Toilette und der gottlose Kommandant, das war dann später des Rätsels Lösung, der hatte nämlich vor langer Zeit von den Missionaren eine Bibel geschenkt bekommen und benutzte die Bibel regelmäßig als Toilettenpapier. Und das war nun gut für Yen, der wusch das Papier, tat es in seine Tasche und sammelte so den ganzen Römerbrief dort in einem Gefangenenlager in Vietnam, Schnipsel für Schnipsel. Nach einiger Zeit wurde er freigelassen, später gelang ihm die Flucht aus Vietnam. Inzwischen hat er eine neue Heimat in den USA gefunden und predigt dort weiter. Liebe Gemeinde, woher hat dieses Buch eine solche Kraft? Was ist das große Geheimnis dahinter? Wenn wir die Bibel selbst befragen, dann sagt sie uns das, was wir eben schon in der Lesung gehört haben, zum Beispiel 2. Timotheus 3, wo der Apostel Paulus schreibt, alle Schrift, also die ganze Heilige Schrift, ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit. Oder wie wir es gehört haben in Psalm 119, wie großartig der Nutzen des Wortes Gottes ist für den, der diesem Wort vertraut. Oder der Prophet Jeremia im Alten Testament, Jeremia 15, Vers 16 sagt, dein Wort wurde meine Speise, so oft ich es empfing. Und dein Wort ist meines Herzens Freude und Trost. die Bibel wirkt. Andere Bücher können auch inspirieren, aber dieses Buch will viel mehr als nur inspirieren. Und weil es mehr will und weil es einen größeren Anspruch auf unser Leben erhebt, darum müssen wir umso genauer wissen, ob wir uns darauf verlassen können, ob es wahr ist, weil einfach mehr davon abhängt. Kein anderes Buch der Literaturgeschichte wurde deswegen auch so massiv bekämpft. Kein anderes Buch der Literaturgeschichte wurde so verdächtigt, so viel Lächerlichkeit ausgesetzt. An diesem Buch haben sich ganze Heere von Kritikern abgearbeitet, haben es als Fälschung bezeichnet oder als Propaganda-Instrument einer machtgierigen Institution. Und einer der Hauptvorwürfe lautete immer wieder, das sei ganz willkürlich zusammengestellt. Warum ausgerechnet diese 66 Bücher, also 39 im Alten, 27 im Neuen Testament, entstanden innerhalb eines Zeitraums von ca. 1500 Jahren? Das Alte Testament, also diese 27 Bücher, teilen wir bekanntlich mit dem Judentum. Das Alte Testament haben wir gemeinsam mit dem Judentum. Das Alte Testament im Original Hebräisch, das Neue im Original Griechisch. Und das ist schon eine wichtige Frage. Welche Schriften gehören zwischen diese beiden Buchdeckel? Welche Texte und Kapitel gehören dazu? Woher soll die Autorität kommen? Und Sie werden vielleicht sagen, warum stellen wir diese Frage gerade heute, wo wir auf den Schluss des Markus-Evangeliums zusteuern? Die Antwort ist ganz einfach, weil wir heute in unserer Predigtreihe zwangsläufig an einen Punkt kommen, der innerhalb der Bibel ziemlich einzigartig ist. Und Sie sind dabei. Also, wenn ich richtig gezählt habe, dann ist das heute die 75. Predigt über das Markus-Evangelium. Begonnen haben wir mit unserer Reihe am 27. August 2017. Und wenn alles gut geht, werden wir es abgeschlossen haben, jetzt bis Ende Juni. Und wir waren letzten Sonntag bis Kapitel 16, Vers 8 gekommen. Das ist der Bericht über die Auferstehung. Und dann heißt es dann am Ende, und die Frauen, die dieses leere Grab entdecken, gingen schnell hinaus und flohen von dem Grab. Es hatte sie aber ein Zittern und Entsetzen befallen und sie sagten niemandem etwas, denn sie fürchteten sich. Und nach diesem Vers 8 kommen ja noch die Verse 9 bis 20. Und in vielen Bibelausgaben sind diese restlichen Verse 9 bis 20 in Klammern gesetzt. Manchmal auch in eckige Klammern. Und manchmal finden Sie da noch so eine Sternchenanmerkung dazu. Diese Verse gehörten ursprünglich nicht zum Markus-Evangelium. Und das ist wieder diese Frage. Was gehört nun zwischen diese beiden Buchdeckel? Jetzt mal bezogen auf die Verse 9 bis 20. Und woher können wir das wissen? Und wie gesagt, ich möchte das mal deutlich betonen. Dieser Fall stellt eine große Ausnahme dar. Es gibt höchstens noch eine vergleichbare Stelle mitten im Johannesevangelium. Da wirkt sich das aber nicht so krass aus, weil es nicht der Schluss ist. Große Ausnahme also. Und es stößt uns auf eine sehr grundsätzliche Frage, welche Texte gehören in die Bibel hinein? Und woher können wir das mit Gewissheit wissen? Und nochmal, das ist kein akademisches Thema. Das ist kein Thema so für so ein paar Gelehrte, die sich darüber die Köpfe heiß reden. Denn wenn ich mein Leben auf dieses Buch bauen will, dann muss ich ja wissen, dass es die richtigen Kapitel enthält. So wie es unser über 80-jähriger Freund aus der Nähe von San Bernardino ja mal formulierte, von dem ich schon mal erzählt hatte, der geht immer von Montag bis Freitag Vormittag seinen Kaffee bei McDonald's trinken und nimmt immer eine Bibel mit jeden Tag, weil er immer einen sucht, dem er sie schenken kann. Und da gibt es ganz interessante Gespräche. Einmal sagte er also, mein Name ist Karl Traber, es ist meine Freude, Ihnen den Nummer 1 Weltbestseller hier zu schenken. Haben Sie ein Neues Testament? Und der Mann schaute erstaunt auf, etwa 50 Jahre alt, und sagte mürrisch, glauben Sie etwa an das, was da steht? Und Karl antwortete, ich baue mein ganzes Leben darauf. Und der Mann, Sie Idiot. Darauf unser Karl, okay, wenn Sie mal vor Gott stehen, dann wird er Ihnen sagen, du hättest doch besser auf den Idioten bei McDonald's hören sollen. Sie verstehen, diese Frage ist schon lebensentscheidend. Kann man sein Leben darauf bauen oder ist man ein Idiot, wenn man sein Leben darauf baut? Und Sie verstehen auch mich, ne? Meine Lebensaufgabe ist eine wunderschöne Lebensaufgabe, es ist jetzt jeden Sonntag dieses Wort aus der Bibel zu erklären, Sonntag für Sonntag. Und jede Woche viele, 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 viele Stunden der Vorbereitung und des Studiums. Überlegen Sie mal, wenn das nicht wahr wäre. Das wäre schon krass. So viel vergeudete Lebenszeit. Woher können wir hier auf sicherem zuverlässigen Boden stehen. Erstens, Gott offenbart sich schriftlich. Das ist das Erste, was wir mal festhalten müssen. Gott offenbart sich schriftlich. Das ist ein unerhörter Satz, aber das ist die durchgängige Behauptung dieser Texte. Und deswegen redet ja Paulus in dem Text in 2 Timotheus 3 auch von Schriften. Und damit meint er heilige Schriften. Das ist ein Fachbegriff hier. Er schreibt, alle Schrift, also im Sinne von die ganze heilige Schrift, ist von Gott eingegeben. Ist Gott gehaucht, wie da wörtlich steht, Theopneustos. Schriftwort ist Gottes Wort. Wo die Bibel redet, redet Gott. Das ist die These. Und Jesus Christus selbst hat ja sein Schriftverständnis in diesem berühmten Satz zusammengefasst, den wir im Johannesevangelium finden, Kapitel 10, Vers 35. Da sagt Jesus, zunächst bezogen auf das Alte Testament, weil es das Neue noch nicht gab, die Schrift kann nicht gebrochen werden. Sie kann nicht gebrochen werden. Sie ist stabil. Und diese 66 Bücher vertreten in ihrer Gesamtheit, das müssen wir einfach zur Kenntnis nehmen, einen umfassenden Wahrheitsanspruch. Psalm 119, Vers 160 sagt, dein Wort ist nichts als Wahrheit. Das heißt durch und durch Wahrheit. Und Sie müssen wissen, wenn die Bibel von Wahrheit spricht, dann meint sie nicht irgendwie so ein religiöses Tralala, das keiner fassen kann. Sondern dann meint sie immer die persönliche Wahrheit und die historische Wahrheit untrennbar miteinander verbunden. Also das heißt, was hier geschrieben ist, das muss auch übereinstimmen mit den Tatsachen. Sonst ist es keine Wahrheit. Und die Bibel ist sehr differenziert. Sie sagt nicht, wir müssen heute alles so machen, wie es hier steht. Also beispielsweise die Opfer, die zu Zeiten des Alten Testaments gebracht wurden, die sollen wir ausdrücklich nicht bringen. Dann kämen wir hier mit unserem Platz schon überhaupt nicht aus. Ja? Sondern da sagt die Bibel deutlich, das war für die Zeit Israels bestimmt, bevor Jesus kam. Also die Bibel sagt uns selbst sehr differenziert, was jeweils in welcher Epoche zur Anwendung kommt. Gott offenbart sich schriftlich. Schriftlich, das heißt auch, wir können es gründlich in den Quellen studieren. Wir können es ganz rational auch nachvollziehen, im Vertrauen, dass es wahr ist, dass es uns nicht in die Irre führt. Warum? Weil Gott absolut wahrhaftig ist. Gott sagt von sich immer wieder, dass er nicht lügt. Zum Beispiel 4. Mose 23, 19. Gott lügt nicht. Und wenn diese Schriften seinen Stempel tragen, dann lügen sie auch nicht, weil sie dann teilhaben an seiner Wahrheit. Und deswegen konnte Paulus, einer der überragenden Intellektuellen der Bibel, aus Überzeugung sagen, in Apostelgeschichte 24, Vers 14, ich glaube allem, was geschrieben steht. Ich glaube allem, was geschrieben steht. Apostelgeschichte 24, 14. Damit meint er nicht allem, was irgendwo in der Zeitung oder bei Plato geschrieben steht, den kannte er auch, sondern ich glaube allem, was in der Bibel geschrieben steht. Ja, Gott hat sich auch in der Natur offenbart. Das sagt Paulus in Römer 1 zum Beispiel. An der Natur können wir sehen, dass es einen mächtigen Gott geben muss. An der Komplexität unseres Auges, unserer Ohren können wir sehen, dass da ein total geniales Konzept dahinter stehen muss. Ja. Und Gott hat sich vor allem in seinem Sohn Jesus Christus offenbart, sodass Jesus sagen konnte, wer mich sieht, der sieht den Vater. Und wir sehen ihn in den Schriften des Neuen Testaments. Aber all das bekommen wir gebündelt in der Schrift. Gott offenbart sich schriftlich. Und wissen Sie, hier lag das Geheimnis der Power von Martin Luther. Dadurch wurde aus diesem Zauderer plötzlich ein Bekenner, der einsam und verlassen den höchsten Repräsentanten der Kirche und des Staates gegenübertrat. Also als die Kirche noch dem Himmel gleich war und als der Kaiser die Macht der Welt repräsentierte, hat einer geschrieben, da hat sich dieser Mönch gegen die Mächte von Himmel und Erde erhoben. Und Sie fragen, was hat er denn in der Hand? Was hat er denn in der Hand, als da 1521 vor dem Reichstag in Worms stand? Die Bibel. Und er hat gesagt, solange mir jemand nicht aufgrund der Bibel zeigt, dass ich falsch liege, werde ich keine Silbe zurücknehmen von dem, was ich gesagt habe. Ich bin in meinem Gewissen gebunden an die Bibel. Und wenn man Martin Luther gefragt hätte, sag mal, woher kommt denn deine Sicherheit? Wie kann das sein, dass du unter Berufung auf ein Buch deinen Kopf auf dem silbernen Tablett lieferst und möglicherweise die Welt aus den Angeln hebst? Und das ist ja auch geschehen. Also wenn einer Europa umgestürzt hat in einer gewissen Hinsicht geistig, dann Luther. Wie kann das sein? Dann hätte Luther gesagt, meine Sicherheit liegt in der Bibel. Sie ist mir einfach zu stark geworden. Und es gibt keine Autorität, die da drüber stehen könnte. Das ist also das Erste. Gott offenbart sich schriftlich. Und dann das Zweite. Wie kommen nun diese Texte zustande? Die Bibel fällt ja nicht vom Himmel eines Nachts und dann liegt sie da. Das Zweite ist, Gott gebraucht Menschen als Schreiber. Das sagt die Bibel immer wieder deutlich. Und deswegen hat ja Paulus auch hier diesen Begriff in 2 Timotheus 3, alle Schrift ist Gott gehaucht. Das heißt, Gott inspiriert diese Schreiber. Gott führt diese Schreiber. Gott bewahrt sie, Gott gebraucht sie. Aber, und das ist ganz wichtig, diese Menschen werden nicht zu ferngesteuerten Marionetten. Sonst hätten wir einen ziemlichen Einheitsstil in der ganzen Bibel. Und wenn Sie die Bibel lesen, werden Sie merken, über 1500 Jahre entstanden. Das ist überhaupt das Gegenteil von Einheitsstil. Gott setzt diese Menschen ein mit ihrem Sprachstil, mit ihren Recherchen, wie zum Beispiel Lukas, mit ihren Informanten. Und hier unser Markus, den haben wir ganz gut kennengelernt in den letzten Jahren, als wir dieses Evangelium studiert haben, Satz für Satz, Abschnitt für Abschnitt. Wir haben zum Beispiel mitgekriegt, dass er so einen ganz speziellen Stil hat, sehr quicklebendig, dass er immer schreibt, und so bald, und so gleich, eutys, eutys, eutys. Oder ein anderes griechisches Wort, Palin, kommt immer wieder vor, wiederum, wiederum, wiederum. Der Mann hat Power, er hat Tempo, er schildert uns die realistischen Details. Und wer das nochmal vertiefen will, der kann, wenn er möchte, nochmal die allererste Predigt dieser Reihe nachhören, vom 27.08.17. Da haben Sie einige Informationen über diesen Markus. Die Kirchenväter, die frühen Kirchenväter, das sind die Leute, die gleich nach der Urgemeinde kommen. Also, sagen wir, Beginn des 2. Jahrhunderts. Die waren sich darin völlig einig, dass der Verfasser dieses Evangeliums eben jener Johannes Markus ist, den wir aus der Bibel kennen. Wir haben wichtige Zeugnisse, wie zum Beispiel das Zeugnis des Papias. Es war ein berühmter Theologe des 2. Jahrhunderts, der das geschrieben hat. Markus war der Übersetzer von Petrus und schrieb mit Genauigkeit. Oder von Irenäus, um 200 schreibt er, wissen wir, dass der Abfassungsort für dieses Evangelium Rom war und dass Markus das veröffentlicht hat nach dem Tod von Petrus und Paulus und dass Markus auch der Dolmetscher von Petrus war hier. Also, dieser Markus, der kam ursprünglich aus Jerusalem. Seiner Mutter gehörte das Haus, in dem die Urgemeinde in Jerusalem sich traf. Und hier hat er in jungen Jahren schon Petrus kennengelernt. Und dann ist er irgendwann zu ihm nach Rom gegangen. Und durch Markus, das haben wir oft gesehen, haben wir es an vielen Einzelheiten gezeigt, haben wir einen zuverlässigen Bericht aus der Perspektive des Augenzeugen Petrus. Wir sind also ganz nah dran an dem Geschehen. Das ist nicht irgendein Text, der Jahrhunderte später mal ein paar fade Erinnerungen zusammengetragen hat, sondern wir sind unmittelbar dran. Und wir dürfen nie vergessen, dass die Dokumente damals noch vollständig von Hand geschrieben werden mussten. Also bis ins 16. Jahrhundert hinein. Ja, dann wurde zuerst das Originaldokument von Hand geschrieben. Markus schrieb sein Evangelium von Hand auf. Der konnte das nicht mal kurz eintippen und dann korrigieren und Copy and Paste und so weiter. Paste, das ging nicht. Der schrieb es. So. Und dann, das müssen Sie sich vorstellen, wurden diese Texte beständig abgeschrieben. Abgeschrieben, abgeschrieben, abgeschrieben. Es gab einen ganzen Berufsstand, der das macht. Es gibt gar Privatleute, die das machten. Und deswegen heißen die Manuskripte auch Manuskripte. Da steckt das Wort für Hand drin. Manuskripte, mit Hand geschrieben. Wir sagen ja oft hier von unseren computergeschriebenen Papers, dass das Manuskripte sind. Aber eigentlich sind Manuskripte ursprünglich von Hand geschrieben. So. Und das Judentum hat eine besondere Professionalität entwickelt. Deswegen haben wir nachweislich eine wahnsinnige Überlieferungstreue, was das Alte Testament angeht. Also wenn Sie Quellen miteinander vergleichen, Abschriften vergleichen, die 1000 Jahre auseinander liegen, dann werden Sie feststellen, die sind so gut wie identisch. Nur ein paar minimale Schreibunterschiede. Aber so gut wie identisch. Und auch für das griechische Neue Testament, und das müssen Sie wissen, weil das wichtig ist, haben wir so viele Manuskripte im Laufe der Zeit gesammelt, wie für kein anderes Dokument der gesamten Antike. Die Bibel ist absolut einzigartig. Wir gehen aus von ca. 5700 Manuskripten, die sich angesammelt haben. Sie mal überlegen. Da sind Unzialtexte dabei, also das alles in Großbuchstaben oder Minuskeltext, alles in Kleinbuchstaben. Es gibt Papyri, es gibt Lektionare, circa 5700 Kopien nur des griechischen Textes. Manchmal ganze Texte, manchmal Teile von Texten, manchmal kleine Schnipsel. Und zu diesen 5700 griechischen Texten kommen noch circa 9000 Teilmanuskripte in früheren Übersetzungen. Also frühe Übersetzungen ins Lateinisch, ins Syrisch, ins Koptisch, ins Arabische und so weiter. Und dann haben sie nochmal obendrauf mehr als 38.000 Zitate bei den Kirchenvätern. die auch nochmal das bestätigen, wenn die wörtlich zitieren. Also es ist unvorstellbar. Die Überlegenheit der biblischen Überlieferung gegenüber der Antike ist atemberaubend, wenn man sich einmal mit den Fakten auseinandersetzt. Also vergleichen Sie das mal zum Beispiel mit Homer, die Ilias. Nun, Ilias war ja nicht mal ein Geschichtstext, sondern eine Story, wenn Sie so wollen. Davon gibt es mal gerade 643 Manuskripte, die bis jetzt gefunden worden sind. 643 gegen 5700. Und die liegen auch sehr viel weiter auseinander. Ja? Wenn die Ilias, die Gelehrten streiten sich darüber, aber so circa 800 im 8. Jahrhundert vor Christus geschrieben wurde, das früheste Manuskript stammt aus dem 2. Jahrhundert nach Christus. Also 1000 Jahre später erst. Oder hier, das hat viele Schüler im Lateinunterricht gequält, Caesar de Bello Gallico, ne, gallische Krieg. Geschrieben im 1. Jahrhundert vor Christus. Wissen Sie, wie viel Manuskripte es davon gibt? Originalmanuskripte? Man gerade 10. 10 kümmerliche Manuskripte. Und das früheste stammt aus der Zeit 900 Jahre nach dem Ereignis. Da liegen 900 Jahre dazwischen. Und Ähnliches können wir bei den anderen großen antiken Schriftstellen, Livius, Josephus, Tacitus und so weiter finden. Und beim Neuen Testament gibt es viel mehr Manuskripte. Und die sind auch viel, viel näher an den Ereignissen und an den Urschriften dran. Also es gibt zum Beispiel Textfragmente, die wir erhalten haben, die nur wenige Jahrzehnte nach den Originalen geschrieben worden sind. Es gibt einen Schnipsel von Johannes 18, der berühmte John Ryland Papyrus, wahrscheinlich aus dem Jahr 125 nach Christus. Das sind nur ein paar Zehnte, nachdem Johannes das Original schrieb. Unvorstellbar. Oder es gibt Diskussionen, möglicherweise gibt es sogar ein ganz, ganz frühes Schnipselchen aus dem 1. Jahrhundert von Markus 6. Darüber streiten die Gelehrten noch. Und es gibt vollständige Textsammlungen des Neuen Testaments, etwa wie den Codex Sinaiticus, die 300 Jahre nach dem Original geschrieben wurden. Nur 300 Jahre nach dem Original. Vollständiges Neues Testament. Und zwischen diesen Schnipseln und den vollständigen Texten haben sie Teile des Neuen Testaments aus der Zeit dazwischen, etwa die berühmten Chester Beatty Papyri, die enthalten Teile der Evangelien und der Apostelgeschichte, die so um 200 nach Christus möglicherweise schon geschrieben wurden. Ich will Sie jetzt nicht mit zu vielen Einzelheiten quälen, aber mir geht es einfach darum, dass deutlich wird, das Neue Testament ist in einer literarhistorischen, sensationellen, überragenden Qualität überliefert, mit dem kein anderes Dokument mithalten kann. Also wir haben nicht mehr die Ur-Urfassung vorliegen. Klar, da können Sie Millionär werden, wenn Sie den Text hätten, den Markus selber zwischen den Fingern hätten. Aber durch die vielen Manuskripte, die sich gegenseitig bestätigen, die man miteinander vergleichen kann, kommen wir dieser Urfassung sehr, sehr nahe. Und dadurch hat Gott es geschenkt, dass wir mit den Manuskripten auf absolut sicherem Boden stehen. Das heißt, wir können wissen, dass die griechischen und die hebräischen Schriften, die wir heute besitzen und die unseren modernen Übersetzungen zugrunde liegen, dass die prinzipiell die gleichen sind wie jene, die von den ersten Schreibern verfasst wurden. Und man hat immer wieder darauf hingewiesen, also F.F. Bruce beispielsweise, einer der herausragenden Schriftforscher, was die literarische Situation betrifft. Er hat das mal folgendermaßen zusammengefasst. Das will ich Ihnen nicht vorenthalten. F.F. Bruce, er hat gesagt, wenn aufgrund der großen Anzahl der Manuskripte die Zahl der Schreibfehler zunimmt, na klar, je mehr Manuskripte man hat, umso eher kann man Buchstabe fehlen, eine Zeile übersprungen sein und so weiter, vergrößern sich glücklicherweise im gleichen Verhältnis die Möglichkeiten, solche Irrtümer zu berichtigen. Und dadurch ist die Zahl der nach dem Prozess der Wiederherstellung des Originaltextes übrig bleibenden Zweifelsfälle in Wahrheit bemerkenswert klein. Also wir wissen im Grunde genommen bei so gut wie jedem Vers, was die allerwahrscheinlichste, allerursprünglichste Formulierung gewesen ist. Und wir müssen auch noch hinzufügen, das ist ganz wichtig, dass durch diese verschiedenen Handschriften keine einzige biblische Lehre in irgendeiner Weise unsicher und ungewiss ist. Das müssen wir auch festhalten. Also es gibt nicht den Fall, wo man sagt, oh, Wie ist die biblische Lehre an dieser Stelle? Wenn wir dem Manuskript folgen, kommen wir zu dieser Aussage und wenn wir einem anderen folgen, zu einer anderen. Einen solchen Fall gibt es nicht. Und der Neutestamentler D.A. Carson hat das so zusammengefasst. Er hat gesagt, es geht um die Reinheit des Textes, die von so grundlegender Natur ist, dass nichts, was wir lehrmäßig für wahr halten, von den Varianten irgendwie in Gefahr gebracht werden könnte. Also, wir haben aufgrund der literarischen Befundlage einen sicheren Text. Und das heißt, im Ergebnis, wir können Markus wirklich über die Schulter schauen, wenn wir das lesen. Wir wissen, so hat er es geschrieben. Und deswegen war Luther so glücklich im 16. Jahrhundert, dass er seine Übersetzung nach der damals schon guten Fassung des Urtextes von Erasmus von Rotterdam machen konnte. Der sogenannte Textus Receptus. Aber wenn Lukas all die Manuskripte hätte, die wir heute haben, und die teilweise sogar über Computer zugänglich sind, die können Sie sich angucken, der wäre vor Glück gar nicht mehr aus dem Staunen rausgekommen. Ja, wir haben noch viel mehr Manuskripte, die das bestätigen, die das umso differenzierter machen, die sich gegenseitig stützen. Also, Gott offenbart sich schriftlich. Zweitens, Gott gebraucht Menschen als Schreiber. Und auch das ist ein Hinweis, wie gut Gott über diesem Buch gewacht hat. Gott hat die Manuskripte abgesichert. Gott hat dafür gesorgt letztlich, dass wir diesen sensationellen literarhistorischen Befund haben. So viele Manuskripte, so nah an den Erstmanuskripten dran. Und diese Fürsorge Gottes gilt auch für die Frage, welche Bücher überhaupt in die Bibel hineinkamen. Also welche zum sogenannten Kanon der Bibel gehören, diese 66. Und ich will das hier nur kurz in Klammern sagen, weil uns sonst die Zeit davonläuft. Es gibt viele Missverständnisse zur Entstehung des Kanons. Manche denken, naja, da hat sich mal ein kirchliches Gremium zusammengesetzt und die haben überlegt, welche Bücher nehmen wir rein und welche lassen wir draußen. Aber in Wirklichkeit ist das völlig anders gelaufen. Am kommenden Donnerstag, 19.45 Uhr, werde ich im Rahmen der Bibelstunde einen Vortrag dazu halten. Das haben wir jetzt außerplanmäßig noch eingefügt, nämlich zu der Frage, wie der Kanon der Bibel entstand, Zufall oder Notwendigkeit. Und wir werden das dann auch streamen und wir werden es über YouTube zur Verfügung stellen, 19.45 Uhr im Rahmen der Bibelstunde nächsten Sonntag. Und dabei werde ich zeigen, dass der Kanon nicht von außen gewissermaßen übergestülpt wurde, also weil da so ein paar Gelehrte beraten haben und dann irgendwas ausgebrütet haben, sondern der Kanon ist erwachsen aus dem Dienst der Apostel heraus. Und den Aposteln und ihren Mitarbeitern wie Markus war bewusst, dass sie Gottes Wort schreiben. Denen war bewusst, dass sie die Offenbarung des Alten Testaments zum Abschluss bringen. Und es ist auffällig, schon die frühen Kirchenväter, also wenn Sie so wollen, die erste Generation nach den Aposteln, die hat die Bibel als völlig abgeschlossen anerkannt. Also die frühen Kirchenväter haben nicht gesagt, naja, was können wir möglicherweise noch ergänzen? Sondern die haben sich der Bibel untergeordnet. Schon die frühen Kirchenväter, schon zu Beginn des 2. Jahrhunderts. Und sie haben zum Beispiel wie Ignatius gesagt, ich möchte keine Befehle geben wie Petrus und Paulus. Sie waren Apostel. Und das heißt, und ich nicht. Also schon die frühen Kirchenväter haben die Bibel anerkannt. Und deswegen kann man sagen, nicht die Kirche hat den Kanon geschaffen, sondern der Kanon hat die Kirche geschaffen. Und das will ich versuchen, am Donnerstag im Einzelnen zu zeigen. Herzliche Einladung dazu. Aber jetzt müssen wir endlich zu der Frage durchstoßen, die uns überhaupt auf dieses Thema gebracht hat. Nämlich die Frage, wie es nun um den Schluss des Markus-Evangeliums steht. Und dabei sind wir wieder bei den Manuskripten. Diesen Manuskripten, die so gründlich per Hand abgeschrieben wurden. Gott offenbart sich schriftlich. Gott gebraucht Menschen als Schreiber. In diesem Fall den Markus. Drittens, aber nun, wo hat Markus den Punkt gesetzt? Also, wenn Sie mitschreiben und eine dritte Überschrift brauchen, wo hat Markus den Punkt gesetzt? Hat er den Punkt hinter Vers 8 gesetzt oder hat er den Punkt hinter Vers 20 gesetzt? Das müssen wir jetzt klären. Ich lese nochmal den Übergang von Vers 8 zu Vers 9. Sie wissen, davor entdecken die Frauen das leere Grab und Gottes Bote sagt, Jesus ist auferstanden, er ist nicht hier. Sagt seinen Jüngern Bescheid, ihr werdet ihn sehen in Galiläa. Und dann heißt es hier in Vers 8, und sie, die Frauen, gingen schnell hinaus und flohen vor dem Grab. Es hatte sie beim Zittern und Entsetzen befallen und sie sagten niemandem etwas, denn sie fürchteten sich. Punkt. Und dann geht's weiter ab Vers 9. Als er aber früh am ersten Tag der Woche auferstanden war, erschien er zuerst der Maria Magdalena, von der er 7 Dämonen ausgetrieben hatte. Diese ging hin und verkündete es und so weiter. Ich muss erst noch mal klären, wie ist überhaupt diese Frage aufgekommen? Sonst fragen wir ja auch nicht bei den anderen Evangelien zum Beispiel, gehört der Schluss noch dazu. Wie ist die Frage aufgekommen? Dafür gibt es äußere und innere Hinweise und Indizien. Ich fange mal mit den äußeren an. In zwei der entscheidenden Gesamtmanuskripte, nämlich im Codex Sinaiticus und im Codex Vaticanus, und Sie können jetzt was damit anfangen, endet der Text von Markus mit Vers 8. Kommt nichts mehr. Und ähnlich ist es in alten lateinischen Handschriften, in etlichen Handschriften der armenischen Version, in etlichen Handschriften der äthiopischen Version. Das ist eine. Der Text endet da einfach mit Vers 8. Und dann haben wir etliche Handschriften, die weisen den ganzen Text auf bis Vers 20, aber sie sagen in ihren Anmerkungen, mit Sternchen so, die Verse 9 bis 20 fehlen in den ältesten griechischen Manuskripten. Das sagen also selbst viele der Handschriften, die 9 bis 20 haben. Sie machen eine Anmerkung und sagen, die Verse 9 bis 20 fehlen in den ältesten griechischen Manuskripten. Und dann haben wir den Kirchenvater Eusebius, den Kirchenhistoriker, muss man genauer sagen, der um 340 gestorben ist. Und wir haben Hieronymus, den berühmten Übersetzer des 4. Jahrhunderts. Und auch Eusebius und Hieronymus teilen uns mit, dass fast alle griechischen Handschriften ihrer Tage mit Vers 8 enden. Das ist ein sehr auffälliger Befund. Irenäus und Tatian scheinen den langen Schluss zu kennen, aber Clemens Alexandrinus, Origenes und Cyprian nicht. Und dann gibt es noch etwas Interessantes. Außer diesem längeren Schluss gibt es noch zwei kürzere Varianten, die angehängt wurden. Und das ist eher auch ein Hinweis darauf, dass alle drei nicht echt sind. Also, mein Zwischenfazit, es ist der Befund doch verhältnismäßig deutlich. Und dieser Befund wird von vielen bibeltreuen Auslegern geteilt. Ursprünglich muss das Markus-Evangelium in der kürzeren Fassung unterwegs gewesen sein. Also bis Vers 8. Das sind die äußeren Indizien. Und dann gibt es noch innere, die aus dem Text selbst entstehen. Und zwar einmal dieser doch, wenn man das länger liest, fällt es einem auf, sperrige Übergang von Vers 8 zu Vers 9. Ich muss Ihnen sagen, nachdem ich jetzt quasi jahrelang Markus ausgelegt habe, fast Woche für Woche, ist mir das auch nochmal viel mehr aufgefallen. Das klingt eigentlich nicht nach Markus, was ab Vers 9 kommt. Und hier zum Beispiel in Vers 9 wird Maria Magdalena wieder neu vorgestellt, obwohl sie doch unmittelbar vorher schon dreimal erwähnt worden war, in 16,1, 15,40 und 15,47. Und jetzt redet Vers 9 so über Maria Magdalena, als ob sie wieder neu eingeführt werden müsste. Am ersten Tag der Woche erschien ja zuerst die Maria Magdalena, von der er 7 Dämonen ausgetrieben hat. Also als ob sie erst wieder als Person eingeführt werden müsste. Dann weiteres Indiz. Der Wortgebrauch und die Berichtsweise in diesen letzten Versen unterscheiden sich deutlich von den vorherigen Kapiteln. Das klingt nicht mehr nach Markus. Muss natürlich vorsichtig sein, weil das auch ein subjektiver Eindruck sein kann, aber ich mache es mal statistisch fest. Mindestens 17 Begriffe tauchen dort noch auf in diesen letzten Versen, die wir vorher bei Markus nicht finden. Und was für Markus so typisch ist, diese Übergänge, wiederum, sogleich und so, das haben wir nicht. Sie werden da keinen Eutys finden zum Beispiel. Dann weiter. In diesen Versen 9 bis 20 haben wir einen Text, der wirkt so wie eine Zusammenstellung aus anderen Texten. Werde ich Ihnen nächste Woche zeigen. Wir finden da Texte wieder, die sich bei Lukas finden, in der Apostelgeschichte des Lukas auch finden und an anderen Stellen. Und bestimmte Sachen finden sich nirgendwo sonst in der Bibel. Die Sache mit dem Schlangenaufheben, da gibt es eine leichte Parallele in Apostelgeschichte 28, aber nicht so direkt. Und dass die Boten Gottes ruhig Gift trinken können und dass ihnen nichts schaden wird, das findet sich sonst auch nirgendwo in der Bibel. Also wir haben äußere Indizien und wir haben innere Indizien. Und wenn man das alles zusammensieht und vorsichtig abwägt, dann komme ich zu dem gleichen Ergebnis wie zum Beispiel John MacArthur oder Gerhard Meyer oder Adolf Schlatter oder William Lane oder Sinclair Ferguson. Ich bin mit Ihnen der Überzeugung, dass der ursprüngliche Text, so wie Gott den Markus geführt hat und wie Gott den Markus inspiriert hat, von Anfang an in der kurzen Fassung unterwegs war, also bis Vers 8. Und wenn das stimmt, dann hat Markus den Punkt hinter Vers 8 gesetzt. Ich zitiere extra diese anderen Ausleger, weil man sowas nie sozusagen, nachdem man sich mal in seine stille Stube zurückgezogen hat, als Einzelperson klären kann. Das wäre Schwärmerei, zu sagen, ich habe jetzt das und das entdeckt, sondern man muss das schon abgleichen, auch mit anderen Forschern. Und ich sage das hier mit großer Vorsicht, aber doch auch mit Überzeugung. Ich denke, mit den genannten, dass Markus seinen Punkt hinter 8 gesetzt hat. Und wir müssen zugleich aber auch sagen, das ist ein krasser Sonderfall. Ein krasser Sonderfall. Und wir werden dennoch kommenden Sonntag die letzten 12 Verse im Zusammenhang betrachten, uns auch die biblischen Parallelen anschauen und fragen, was Gott uns damit zeigen will. Aber ich möchte das noch hinzufügen. Wenn wir sehen, wie leicht so etwas passieren konnte, dann ist es umso erstaunlicher, wie sicher der biblische Gesamtbefund ist. Umso erstaunlicher, wenn man sieht, wie schnell das geht. Ja, und umso erstaunlicher, dass es keine, ich sag's nochmal, dass es keine einzige biblische Lehre gibt, keine biblische Grundwahrheit, die durch die Manuskripte in irgendeiner Weise unsicher würde. Es gibt ein interessantes Buch von Stefan Gustafsson, das finden Sie auch bei uns in der Bücherstube, Kein Grund zur Skepsis, 8 Gründe für die Glaubwürdigkeit der Evangelien. Und da können Sie auch zu unserem Thema nochmal einiges nachlesen. Und dieser Gustafsson, der schließt mit folgender Formulierung. Er sagt, die vielen Textvarianten, die sich in dem gigantischen Handschriftenschatz finden, zerstören nicht die Kontinuität zwischen der Originalschrift und dem Text, den wir heute rekonstruieren können. Einfach ausgedrückt, er sagt, die Brücke ist fest. Die Brücke vom ersten Satz, den Markus schrieb, bis zu der Bibelübersetzung, die wir hier gedruckt finden, diese Brücke ist stabil. Sie ist absolut stabil. Und er fährt fort. Wir können mit hinreichender Sicherheit wissen, was im ursprünglichen Text stand. Keine der unterschiedlichen Varianten beeinflusst die Botschaft des Neuen Testaments oder eine der christlichen Lehren. Das ist ganz wichtig. Wir haben nicht den geringsten Grund, uns verunsichern zu lassen. Im Gegenteil, wir können umso gewisser sein, dass wir exzellent, überragend solide Manuskripte haben, auf denen unsere Bibeln fußen. Und nun bleibt zum Schluss für uns noch eine letzte Frage, die wir klären müssen. Wenn Markus seinen Punkt hinter Vers 8 setzt, wenn das stimmen sollte, warum endet das Markus-Evangelium dann so abrupt? Ja, so unsanft. Also wenn das stimmt, dass er den Punkt hinter Vers 8 setzt, dann ist das ja ein ziemlich unsanftes Ende. Und das wollen wir zum Schluss klären. Schauen Sie mal, das war ja offensichtlich auch der Grund dafür, dass einige frühe Lehrer meinten, naja, ist so ein bisschen krass, ein bisschen schroff dieser Schluss. Wir sollten das ein bisschen runder machen, ja? Wir sollten das nicht so abgehackt stehen lassen. Und dann haben sie mit guter Absicht noch diese unterschiedlichen Schlussvarianten hinzugefügt. Wir fragen, wie kam es überhaupt zu diesem Schluss? Wie kam der daran? Beziehungsweise, wie kam es dazu, dass Markus hier so stoppt? Da gibt es natürlich viele Spekulationen. Einige sagen, vielleicht ist der Schluss verloren gegangen. Aber der richtige Schluss, vielleicht hat er einen anderen Schluss gehabt, aber wenn er eine Rolle geschrieben hat, ist das sehr unwahrscheinlich, weil ja dann der letzte Abschnitt eher innen war. Also haben wir auch keine Indizien dafür. Andere sagen, naja, vielleicht hat Markus, ähnlich wie Lukas, eine Fortsetzung geplant und er ist nicht mehr dazu gekommen, diese Fortsetzung zu schreiben, so wie Lukas ja sein Evangelium in der Apostelgeschichte fortgesetzt hat. Andere sagen, vielleicht wollte er das noch schreiben und wurde unterbrochen. Es war ja die Zeit der Christenverfolgung durch Nero. Und Nero war brutal. Möglicherweise ist er auch umgebracht worden, bevor er das abschließen könnte. Nun, das sind alles Spekulationen, für die es keinerlei Belege gibt. Wir wissen das nicht. Aber ich würde Folgendes sagen. Wenn der Herr es nun so hat kommen lassen, sollten wir dann nicht besser davon ausgehen, dass Gott diesen knappen Schluss genauso haben wollte, wie er da vorliegt? Und sollten wir dann nicht davon ausgehen, dass Markus deshalb ganz gezielt von Gott so geführt wurde, dass er den Schluss so gestaltet hat, wie er ihn gestaltet hat, weil Gott es so wollte. Gott offenbart sich schriftlich, Gott gebraucht Menschen als Schreiber. Markus setzt den Punkt hinter Vers 8. Warum so abrupt? Hören wir noch einmal hin, nur auf diesen einen Vers. Und sie gingen schnell hinaus, die Frauen, und flohen von dem Grab. Es hatte sie aber ein Zittern und Entsetzen befallen. Und sie sagten niemandem etwas, denn sie fürchteten sich. Also die rennen richtig raus aus dem Grab. Die sind erschüttert. Für Zittern, das haben wir letztes Mal schon gesehen, da steht im Griechischen das Wort Tromos. Und für Entsetzen, Ekstasis. Die sind außer sich und sie fürchteten sich. Und es endet dann so, sie fürchteten sich nämlich. Das nämlich ist das letzte Wort in diesem Evangelium. Und jetzt machen wir uns das mal klar. Die Frauen sind dieser Begegnung mit Gottes Wirklichkeit eben nicht gewachsen. Genauso wenig wie wir. Verstehen Sie? Denen verschlägt erstmal die Sprache. die begegnen jetzt dieser Wirklichkeit und die fangen jetzt nicht erstmal an, ach, wir singen mal ein schönes Liedchen hier, Halleluja. Diese Frauen sind nicht so fromm, dass sie mit Gottes Macht zusammenpassen, dass sie mit Gottes Wirklichkeit zusammenpassen. Und wir sind auch nicht so fromm, dass wir mit Gottes Wirklichkeit zusammenpassen. Markus muss ja keine Sorge haben. Markus muss ja keine Sorge haben, dass durch seinen Schluss die Leser irgendwie verunsichert werden, ob das denn mit der Auferstehung geklappt hat. Das Statement des Boten war ja klar in Vers 6, er ist auferstanden, deswegen ist das Grab ja leer. Und Markus weiß ja auch, dass Matthäus und Lukas und Johannes das alles ausführlich schreiben. Davon konnte er ja ausgehen. Und das ist diese Berichte über das Wiedersehen mit Jesus, erst in Jerusalem und in Galiläa, die würden schon noch dokumentiert werden. Das können wir auch in den anderen Evangelien nachlesen. Aber Markus' Aufgabe, offensichtlich, mit der ihn der Heilige Geist betraut hat, Gott hat ihn ja geführt, von Gott eingegeben. Markus' Aufgabe ist es offenbar, dieses knallharte Aufeinanderprallen von Gottes Macht hier und der grandiosen Wirklichkeit der Auferstehung hier und unserer menschlichen Befangenheit zu benennen, dass das knallhart aufeinanderprallt, damit doch wir flatterhafte Menschen begreifen mögen, dass wir nur eine reelle Chance haben. Und diese reelle Chance besteht nicht darin, dass wir so stark und so cool und so gläubig und so religiös sind, sondern diese Chance besteht darin, dass wir zu Jesus flüchten. Markus hat immer wieder solche Situationen, wo die Jünger einfach versagen. Das passt total zu diesem Schluss. Markus 6 zum Beispiel, Vers 52, da hatte Jesus in einer dramatischen Situation den Sturm gestillt. Und Markus hält das ganz nüchtern fest. Markus 6, Vers 52, dass die Jünger noch total verdattert sind, denn sie waren nicht verständig geworden, denn ihr Herz war noch verhärtet. Hält das fest. Und schauen Sie mal, Markus lässt das so aufeinanderprallen. Und deswegen fällt Markus gleich im ersten Vers seines Evangeliums ohne Vorbereitung mit der Tür ins Haus. Vergleichen Sie das doch mal. Wie beginnt Matthäus sein Evangelium? Erst kommt ein langer Stammbaum, der zeigt, ja, Jesus ist die Erfüllung der Verheißung für Israel. Erst kommt ein langer Stammbaum und dann kommt die Weihnachtsgeschichte. Und dann geht es los mit dem Dienst von Jesus. Wie ist es bei Lukas? Lukas beginnt erstmal als Historiker mit seiner Forschungsmethodik. Er erklärt, wie er seine Recherche macht, wen er befragt. Sehr wertvoll für uns. Und dann kommt wieder die Weihnachtsgeschichte und eine Einführung. Und dann geht es irgendwann los mit Jesus. Was macht Johannes? Johannes geht noch weiter zurück. Johannes geht bis in die Ewigkeit zurück und sagt, Jesus, der Sohn Gottes, war von Ewigkeit her und er kommt zu uns aus der Ewigkeit. Und das ist auch wichtig, dass wir das wissen. Aber jetzt vergleichen Sie mal, wie beginnt Markus? Markus beginnt so, Anfang des Evangeliums von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Peng, möchte man hinzufügen, ja? Verstehen Sie, so beginnt Markus. Anfang des Evangeliums von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Zack. So geht das schon los. Und wissen Sie, das ist eine Kampfansage an jegliche religiöse Betulichkeit. Auch die anderen Evangelisten sind nicht religiös betulich. Aber Markus macht das besonders deutlich. Jesus ist der Sohn Gottes. Und dann zieht er das durch, Kapitel für Kapitel, Beweis um Beweis. Jesus ist der Sohn Gottes. Wir brauchen gar nicht lange drum rumzureden. Und dann kommt er schließlich, nachdem er das bewiesen hat, im vorletzten Kapitel, Markus 15, Vers 39, zu diesem römischen Hauptmann, der unter dem Kreuz steht und das nochmal für alle zusammenfasst. Dieser war wirklich Gottes Sohn. So, Markus sagt, jetzt habt ihr es in den Worten eures eigenen Militärs, der einsehen muss, dieser war wirklich Gottes Sohn. Das ist Markus. Und dazwischen, zwischen Kapitel 1 und Kapitel 15, immer wieder dieses Erschrecken. Warum dieses Erschrecken? Weil die Leute irgendwie merken, in Jesus ist Gott da und wir passen nicht zu ihm. Und ich hätte jetzt gerne die Zeit, Ihnen das zu zeigen. Ich muss mich auf ein paar ganz wenige Beispiele beschränken. Das geht schon los in der Synagoge, in Kapitel 1, 22, wo Jesus anfängt, öffentlich zu lehren. Und dann kommt dieser Satz, und sie gerieten außer sich. Und es gibt jetzt ganz unterschiedliche griechische Verben für dieses Erschrecken. Aber da ist das erste Mal, Jesus redet, Jesus predigt und die sagen, naja, hör mich mal ein bisschen an, ist ja ganz nett. So, sie sind entsetzt, sie gerieten außer sich. So, dann geht es weiter, 5 Verse später. Ein Besessener wird geheilt. Einer, der in finsteren Mächten festgehalten war. Und eigentlich könnten sich doch alle freuen und ein Fest feiern. Und was heißt hier? Sie erschraken. Weil sie spüren, Gott kommt ihnen nahe. Hier begegnen sie einer Realität, der sie nicht Herr werden. Dann nächstes Kapitel 2,12. Da wird ein Lahmer, den seine Freunde bringen, weil er keine andere Chance mehr hat, von Jesus geheilt. auf den Moment. Und Jesus sagt ihm auch noch, dass er ihm seine Sünden vergibt, also was noch viel schlimmer ist, weil ihn das von Gott trennt. Und wie ist die Reaktion? 2,12, sie gerieten außer sich. Da steht wieder dieses Ekstase. Sie sind total perplex. Und dann die Sturmstillung, 4,41. Und wie ist die Reaktion? Sie fürchteten sich panisch. Da steht nicht nur einfach, sie fürchteten sich, da steht, sie fürchteten sich mit Riesenfurcht, sie fürchteten sich panisch. Und dann Kapitel 5,15, ein Besessener wird geheilt. Einer, der jahrelang keine Chance gehabt hat. Und wie reagieren seine Genossen aus dem Dorf, aus den Nachbarhäusern? Sie kommen zu Jesus und sagen, geh weg, geh weg. Sie fürchteten sich. Das war ihnen zu viel, das war ihnen zu mächtig. Und dann 5,33, die geheilte Frau, die vergeblich zu 30 Ärzten vorher gelaufen war. Und Jesus macht sie gesund und hier steht, sie geriet in Furcht und zitterte. Und wenige Verse danach, die Tochter des Jairus, 5,42, dieses Mädchen, das tot war, erwiesenermaßen tot war und Jesus bringt sie ins Leben zurück. Und auch da steht wieder, sie gerieten außer sich und waren total geschockt. Und so geht das weiter, Kapitel für Kapitel. Und dann diese besondere Begegnung auf dem Berg, wo ihnen Elia und Mose erscheinen, ganz geheimnisvolle Begegnung. Und die Jünger kriegen das irgendwie mit. Und da redet Petrus plötzlich ganz dummes Zeug. Und die Begründung dafür ist, er war wie von Furcht benommen. Der wusste nicht mehr, was er sagte. Weil eben diese Realität Gottes so vor Augen stand. Und dann hier in unserem letzten Kapitel, dazwischen noch ganz viele andere Belege, das wirklich leere Grab. Und die Frauen kommen da rein und die sagen, wussten wir ja, dass er auferstehen würde. Sondern hier steht nur, sie erschraken. Und deswegen, wissen Sie, kann dieser Schluss eigentlich gar nicht anders sein, als er ist. Er kann eigentlich gar nicht anders sein. Und sie ging schnell hinaus und flohen von dem Grab. Es hatte sie beim Zittern und Entsetzen befallen. Und sie sagten niemandem etwas, denn sie fürchteten sich. Verstehen Sie, die Begegnung mit der Wirklichkeit des lebendigen Gottes ist keine Beruhigungspille. Diese Woche stieß ich in einer Zeitschrift auf ein Zitat von Reinhard May, der gefragt wurde, ob es wohl einen Himmel geben könnte. Und Reinhard May antwortete folgendermaßen, ich möchte, sagt er, das schon deshalb nicht ausschließen, weil das wunderbar wäre. Der Gedanke, all die wir gern haben, wiederzusehen, ist eine sehr kindliche Vorstellung, aber ich halte gern an ihr fest. Ich tue damit ja niemandem weh, auch mir selbst nicht. Zitat Ende. Jeder, der mich kennt, weiß, dass ich Reinhard May sehr schätze, aber dieses Zitat, verstehen Sie, das ist genau der gefährliche Irrtum, gegen den Markus hier ankämpft. Als wäre die Sache mit dem Himmel und der Wohnung bei Gott so eine kindliche Vorstellung. Ist ja nett. Ein harmlos schöner Gedanke. Den hält man gern mal fest, weil er ja nicht weh tut. Und damit kann man sich schon anfreunden. Ob es stimmt, sei mal ganz dahingestellt. Verstehen Sie, und das ist das totale Gegenstück zu dem, was wir hier bei Markus haben. Der Bruder Hien, der in Vietnam inhaftiert war, dem hat es wehgetan. Das war kein Kinderglaube. Dem hat es wehgetan, aber er hat die ganze heilsame Kraft dieser Wahrheit erfahren, mitten in der Kloake. Lasst uns für Reinhard May beten, dass er auch zu diesem heilsamen Schmerz findet, dass er erkennt, ich stehe als ein Schuldiger vor dem heiligen Gott, weil ich ihm alles schuldig geblieben bin. Ich brauche seine Vergebung. Ich habe nur eine Chance, durch die ich gerettet werden kann für ewig. Dadurch, dass ich zu diesem auferstandenen Jesus hinflüchte und meine Schuld vor Gott zugebe und um Rettung bitte. Auch bei Markus tut es ständig weh. Das lesen wir hier in diesen Versen. Weil es nie harmlos ist. Weil es immer um alles geht. Und deshalb kämpft Markus leidenschaftlich um uns, seine Leser. Warum? Damit wir mit diesem Sohn Gottes nicht spielen. Damit wir über Jesus nicht denken in den Kategorien eines harmlosen Kinderglaubens. Sondern damit wir uns in seine Arme werfen und uns retten lassen von ihm. Und zugeben, dass wir ihn brauchen. Und dass wir einzig und allein dadurch eine Chance haben, weil er am Kreuz starb, um die Strafe auf sich zu nehmen, die wir verdient hätten. Und ein letztes, auch deshalb passt dieser harsche, abrupte Schluss zu Markus, dieses plötzliche Abbrechen. Warum? Weil es wie ein Open End ist. Verstehen Sie, wie ein offenes Ende. Ein offenes Ende, das den Leser nicht mit einem schönen Gefühl entlässt, sondern das Ende ist offen. Und wie stehst du jetzt dazu? Dieses offene Ende fragt jeden Leser, wo stellst du dich jetzt rein? Und Markus konfrontiert uns hier knallhart, liebevoll mit der Frage aller Fragen. Und was wird jetzt aus dir? Weißt du, die letzte Frage können nicht die Frauen für dich beantworten, sondern die musst du, lieber Leser, dem Jesus selbst beantworten. Wie wirst du auf das leere Grab reagieren? Was wirst du darauf antworten, dass Jesus wirklich der Sohn Gottes ist? Und dass er auch auf dein Leben einen Anspruch erhebt und sagt, ich bin auch für dich gekommen. Ich habe auch für dich alles gegeben. Und deswegen wird sich auch für dein Leben alles daran entscheiden, Himmel oder Hölle, Rettung oder Verlorenheit. Ob du mit all deinen Schwächen und Vorbehalten doch bereit bist, dich in meine Arme zu werfen, bei mir vor Anker zu gehen und zu sagen, ich glaube dir, Jesus. Und deswegen kann mich meine Schwäche nicht kaputt machen, weil du absolut stark und verlässlich bist. Herr Jesus Christus, danke, dass du wirklich lebst. Und danke, dass unsere Unfähigkeit, dir angemessen zu begegnen, uns nicht automatisch von dir ausschließen muss. Herr, uns geht es doch nicht anders als den Leuten, die Markus hier schildert. Und ihm ging es ja auch nicht anders, dass wir erschrecken, wenn wir wirklich uns klar machen, wer du bist und welche Wirklichkeit da auf uns zukommt, dass uns das überfordert, Herr. Und dass wir das nicht einfach so als eine religiöse Zugabe zu unserem Leben noch freundlich mit einpreisen können, sondern es bleibt uns nur, dass wir uns vor dir beugen, Herr, und zu dir kommen und sagen, Herr, wir sind wirklich überfordert. Und wenn es auf uns ankäme, dann würden wir für alle Ewigkeit ohne dich irgendwo unser Leben vertrödeln. Aber wir wollen zu dir kommen, Herr, und wir wollen diese Chance wahrnehmen, die du uns gibst. Und deswegen danken wir dir und wir danken dir auch für den Markus, dass du ihn so geführt hast, das Evangelium so zu schreiben und dass dadurch du selbst zu uns reden willst. Du lieber guter Herr. Amen.
Sie hörten eine Predigt von Dr. Wolfgang Nestvogel, Pastor der Bekennenden Evangelischen Gemeinde Hannover. Haben Sie Fragen? Schreiben Sie eine E-Mail an info@wolfgangnestvogel.de. Wolfgang Nestvogel in einem Wort geschrieben. Wenn Sie unseren Dienst finanziell unterstützen möchten, finden Sie alle nötigen Angaben auf unserer Homepage. Sie sind herzlich eingeladen, uns einmal persönlich im Gottesdienst in Hannover zu besuchen. Unsere Homepage lautet www.beg-hannover.de. Gott segne Sie.